das ist der ICF Basel Podcast.
Okay. Ja, ihr Lieben, erster Advent, der Raffi hat schon gesagt, die erste Kerze brennt. Definitiv jetzt hat die Weihnachtssaison begonnen. Obwohl in meiner Erinnerung, wenn ich es richtig im Kopf habe, im September, glaube ich, habe ich die ersten Lebkuchenherzen irgendwo beim Aldi gesehen. Und da wäre es erster Adventskranz und Weihnachtsschmuck schon alles im Herbst. Aber wirklich anfangen tut es ja jetzt, erster Advent. Die Stadt erleuchtet ganz neu in Licht und Glanz, Häuser, Bäume werden beleuchtet. Die liebgewonnenen Krippen aus Ton, Glas, was weiß ich, werden irgendwo ausgepackt, aufgestellt. Meine liebe Frau hat gestern unsere Haus dekoriert, in so eine Winter Wonderland, was weiß ich. Überall blinkt's, macht's, tut's, Kerzen werden angezündet. Und wahrscheinlich hat der eine oder andere von euch das auch so gemacht und ist momentan noch dabei. Sonst habt ihr die nächsten Tage noch Zeit, Rest zu tun. In meiner Kindheit war Advent tatsächlich eine besondere Zeit. Wir haben als Familie in Adventszeit öfters so zusammengesessen, so am Tisch, im Wohnzimmer. Und jedes Jahr im Advent hat meine Mutter Folgendes immer aufgestellt. Sie hat nebenbei alle Kerzen angezündet, so wie diese, im ganzen Haus. Und irgendwelche Kerzen aufgestellt und eben liebevoll dekoriert. Und dann stellte sie jedes Jahr so ein Adventshäuschen auf. Ich lese euch das vor. Adventshäuschen im Mehrfarbendruck. Mehrfarbendruck, hä? Ich glaube, sie hat es früher selbst geschenkt bekommen. So ein altes Häuschen. Und ich habe es neulich, als ich das Haus meiner Mutter so ein wenig aufräumte, weil sie im Pflegeheim ist und so weiter, habe ich dieses alte Häuschen wieder entdeckt. Alle Jahre wieder stellte meine Mutter dieses Ding auf. Sah wunderschön aus. Und wir Kinder, also mein Bruder und ich, wir durften dann immer an jedem Tag vom Advent, weil so heißt es bei diesem Adventshäuschen hier, am ersten Advent beginnend wird täglich eines der nummerierten Fenster der Reihe nach geöffnet. Und das haben wir gemacht. Immer im Advent wurde irgend so ein Türchen geöffnet. Das sah dann ungefähr so aus. Es war keine Schocki dahinter. Es waren Bibelverse. Ja, auch nicht schlecht, aber ja. Es ist eine gute Erinnerung. Als ich das Ding wieder gesehen habe bei uns, bei meiner Mutter im Haus, dachte ich, ja, das nehme ich mit. Weil ich habe viele Erinnerungen an diese Adventszeit. Weniger an diese Bibelverse, die hat mein Bruder nicht dann irgendwann mal aufgemacht und irgendwann haben wir sie dann vergessen. Aber ja, das war's. Aber wenn dieses Häuschen aufgestellt wurde, dann brach bei uns daheim die ultimative Besinnungszeit aus. Die weihnachtliche, adventliche Besinnungszeit. Wie gesagt, viele dieser Verse dahinter, die habe ich schnell wieder vergessen. Wir haben uns nicht mehr daran erinnert. Es ist einfach so vorbeigegangen. Was aber geblieben ist, ist wirklich die Atmosphäre von damals. So eine Atmosphäre, wo man zusammensaß, Kerzen angezündet hat. Und alle Jahre wieder haben meine Eltern auch die obligatorischen Weihnachtslieder rausgeholt. Sie haben so LPs und dann auf eine Schallplatte draufgelegt. Und dann ging es, stille Nacht, heilige Nacht, o du fröhliche, herbei, o ihr Gläubigen, vom Himmel hoch, da komme ich her. Und tatsächlich als Familie haben wir dann und wann auch miteinander gesungen. So ungefähr, als ich 8 oder 9 war, danach kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass wir das wirklich gemacht haben. Das wurde dann mehr oder weniger peinlich. Aber wir saßen so zusammen und haben als Background-Music die Schallplatte laufen lassen und dann vom Himmel hoch zusammen gesungen. Und was mir geblieben ist aus der Zeit, ist wirklich Advent, diese ganze Adventstimmung, das war was Spannendes. Es hat sich irgendwie wie gesteigert. Gesteigert hin zu Weihnachten. Und nicht nur wegen Geschenken, es war eine besondere Atmosphäre bei uns daheim. Erst viel später habe ich überhaupt begriffen, dass Weihnachten was wirklich mit mir zu tun hat. Dass Weihnachten mit meinem Leben wirklich was macht und dass ich an Weihnachten beschenkt werde. Alle Jahre wieder, im Jahre 2015, auch jetzt, Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Laden in der ganzen Region Basel, der nicht momentan solche alten Weihnachtslieder als Background-Music hat. Überall werden sie gespielt. Und selbst diese schnulzige Last Christmas hat es nie geschafft, irgendwo diese alten Weihnachtslieder wirklich zu verdrängen. Sie werden immer noch gespielt. Auch wenn man die Texte vielleicht schon längst nicht mehr kann und sie mit holprig sind. In unserer Nachbarschaft haben wir ein paar Familien mit Kindern im Kindesalter und so Primarschulalter. Und momentan erleben wir es wieder hautnah. Die nächsten Krippenspiele stehen an und was wird gemacht? Es werden die Lieder geübt. Auf allen krachmachenden Instrumenten, Trompete, Klavier, weiß der Geier, auf allen Instrumenten, die irgendwie, wo man immer was mitmachen kann, das wird geübt. Stille Nacht, oh du Fröhliche, vom Himmel hoch. Und die Kinder lernen immer noch diese alten Weihnachtslieder. Um dann beim Krippenspiel in der Kirche oder im Kinski oder in der Primarschule den Eltern, Großeltern, allen Anverwandten und allen Nachbarn aus der ganzen Straße wieder vorzusingen und vorzuspielen. Ist interessant, die alten Lieder im holprigen Deutsch oder schwierigen Deutsch. Und trotzdem werden sie immer noch gesungen. Wenn du heute hier sitzt und selbst gerade so nostalgische Gefühle hochkommen und denkst, wie war das denn bei mir? Dann gilt dir heute ganz besonders das Lied, um das es heute geht. Nämlich vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bringe euch gute, neue Mär. Hören wir mal in dieses Lied ganz kurz hinein. Es war im Jahr 1534, als im Hause von Martin Luther das jüngste Kind, die Margarete, am 17. Dezember geboren wurde. Und außer dem Vater, dem Martin, freuten sich seine Frau Katharina, die ältesten Geschwister, es war der Hans, damals schon 8 Jahre alt, die Magdalena, die war 5, und der Paul, der war 1 Jahr alt. Und vermutlich war es die Freude über die Geburt von dieser Margarete, die Luther dazu bewogen hat damals, dieses Lied zu dichten und zu schreiben. Und es ist tatsächlich, es wird davon berichtet, dass er das für seine Kinder zu Weihnachten gedichtet hat und ihn damit nahebringen wollte. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Der Untertitel von dem Lied hat er so beschrieben. Ein Kinderlied auf die Weihnacht Christi hin. Das war der Untertitel. Und der gute Mann hat nicht nur 2, 3 Strophen gedichtet dafür, sondern insgesamt 15 Strophen. 15 für ein Kinderlied. 15. Das waren noch Zeiten, wo Kinder 15 Strophen auswendig lernten. Aber Luther fand das die geniale Idee für meine Kinder. Aber nicht nur für seine, sondern für die anderen und für andere Leute, dieses Kinderlied zu dichten. In der Sprache, die zur damaligen Zeit sehr, sehr alltagstauglich war. Jeder hat das wirklich verstanden. Ein Jahr später, 1535, erschien dieses Lied zum allerersten Mal denn im Wittenberger Gesangbuch. Luther war es wichtig, das seien die eigenen Kinder, aber auch die anderen und die Leute drumherum, die Geschehnisse aus dem Lukas-Evangelium 2, wo es um die Geburt Jesu geht, auf eine ziemlich verständliche alltägliche Sprache ihnen nahegebracht wurde. Und so ist dieses Lied letztlich auch angelehnt an die Krippenspiele der damaligen Zeit, die in der Kirche stattfanden. Die ersten 5 Strophen, die werden alle aus der Perspektive mehr oder weniger von diesem Engel gesungen. Vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch wirklich gute neue, mehr eine neue Nachricht. Ein Kind ist euch geboren. Und ab der Strophe 5, da wechselt wieder Perspektive und die Hirten sind auf einmal diejenigen, oder übertragen, alle Menschen sind auf einmal diejenigen, die sich denn aufmachen zu dieser Krippe hin. Und so eine Entdeckungsreise machen, was dort in der Krippe wirklich geschieht. Und ganz zum Schluss denn, stehen alle um die Krippe drumherum und singen miteinander und loben Gott und anbeten diesen Jesus Christus.
Und der Luther hat damals eine Melodie dazu gewählt, die war sehr, sehr, sehr populär. Übertragen auf heute müsste man sagen, das ist so ein Lied wie Atemlos. Helene Fischer mit Gröll, oktoberfesttaugliches Lied. Meine Frau und ich waren letztes Jahr auf dem Oktoberfest. Wir waren gerade in München, das haben wir uns nicht nehmen lassen, denn auch da durchzulaufen. Wir sind wirklich in mehrere Festzelte hineingegangen. Und wir haben das besondere Privileg, an dem Tag in jedes Zelt, wo wir reingegangen sind, wurde Atemlos, wurde gegrillt. Leute standen auf den Bänken, standen auf den Tischen. 3.000, 4.000 Leute, manche Zelte gehen 7.000 Leute rein. Und alle miteinander atemlos am Grillen. Chinesen, Japaner, aus Saudi-Arabien, alle möglichst mit Dirndl verkleidet, aber atemlos kann jeder. Das ist ein Song, der geht rund um die Welt. Luther hat genau so ein Lied gewählt, so eine Melodie gewählt, die zur damaligen Zeit absolut bekannt war. Und stammt aus dem Repertoire von den Bänkelsängern der damaligen Zeit. Bänkelsänger sind so die Vorläufer von unserer Schnitzelbank. Das waren Leute, die zogen vom Markt zu Markt, von Stadt zu Stadt, und traten dann auf dem Marktplatz und fingen immer ihr Repertoire damit an, von weiten Landen komme ich her und bringe euch gute neue Mär. Und so erzählten sie Neuigkeiten, Geschichten, die sich zugetragen hatten, tragische Dinge, ganz neue Ereignisse, aber auch Dinge, die schon ganz lange zurücklagen. Auf dem Bild seht ihr so Bänkelsänger, die hier in der Region aufgetreten sind. Und auf den Bildern, die sie dabei hatten, seht ihr oben, ist dieses Basler Erdbeben 1356 abgebildet. Und darüber sangen sie denn, oder die Überschwemmung in Höllstein, es hat wirklich mal Überschwemmung gegeben in Höllstein, 1830. Und das wurde denn besungen. Von weiten Landen komme ich her und bringe euch neue Mär. Nicht immer gute, aber es wurde so Neuigkeiten erzählt. Ich habe als Kind immer gedacht, gute neue Mär, ein gutes neues Märchen. Aber Mär ist dieses altdeutsche Wort für Neuigkeiten, Botschaften oder eine Nachricht. Der Luther hatte ein verrücktes Anliegen. Ihm war absolut wichtig, dass Lukas 2, was da mit diesem Jesus in Bethlehem geschehen war, in dieser Krippe, auf eine Art und Weise den Menschen nahegebracht wird, die jeder versteht. Jeder konnte mitsingen oder mitgrölen. Und die Sprache war alltagstauglich. Vom Luther stammt dieser Ausspruch, man muss den Leuten aufs Maul schauen. Und damit meinte er, Leute müssen es verstehen, was das mit dem Glauben auf sich hat. Und das war in der damaligen Zeit wirklich revolutionär, man könnte auch sagen reformatorisch, Kirche neu erleben. In der Zeit, wo Luther dieses Lied geschrieben hat, da sang man in der Kirche nur lateinische Lieder. Es war nicht die Idee, dass die Leute das verstehen, was man singt, das irgendwie nachempfinden kann. Und Luther war das ein Anliegen, hey, es geht um dich und um diesen Jesus. Die Leute verstanden in vielen Fällen das überhaupt nicht. Und Luther wird heute auch wieder, ähnlich wie unsere Musiker, Musik auswählen, Sprache auswählen und sagen, hey, das muss einer verstehen können. Sonst macht das aus der Bibel mit diesem Jesus letztlich dann überhaupt keinen Sinn. Leute, warum brannte der Luther so sehr darum? Warum war ihm das so ein großes Anliegen, dass die Leute das verstehen? Musikalisch verstehen und vor allen Dingen auch inhaltlich verstehen. Um das ein bisschen mehr zu begreifen, muss man ein Stück in die Geschichte zurückgehen. Luther, so wird berichtet, war ein ziemlich lebensfroher Mann, bis er ein einschneidendes Erlebnis hatte. Er war unterwegs nach Hause und es kam großes Gewitter auf, ein starkes Gewitter. Es war 1502. Man kann den Tag sogar benennen, 2. Juli. Er war unterwegs und geriet in dieses Gewitter und dann schlug tatsächlich ein Blitz in seiner Nähe ein, den ihn scheinbar von den Socken holte. Er fiel hin. Und in seiner Todesangst schrie er und gelobte der heiligen Anna damals, wenn ich das überlebe, gehe ich ins Kloster. Er hat es überlebt. Und ging tatsächlich zum Leidwesen seiner Eltern ins Kloster, zu dem Bettelorden der Augustiner in Erfurt. 1507, 2 Jahre später, wurde er denn zum Priester geweiht. Und der Luther hat sein Leben als Mönch immer sehr, sag ich mal, sehr ernst genommen. Zum Teil auch sehr schwer erfahren. Permanent, wenn man manche Schriften von ihm durchliest, von der Zeit wähnte er sich in Sünde, in Schuld vor Gott. Für ihn war klar, kein Mensch lebt nur einen Tag, ohne nicht zu sündigen, ohne sich nicht irgendwann mal willentlich an einem Tag gegen Gott zu entscheiden. Das war ihm klar. Jeder macht das. Und er hatte Angst vor diesem jüngsten Gericht. Wenn Gott wirklich als Richter auftritt und dann über dein Leben richtet. 1510 reist Luther im Auftrag von seinem Kloster damals nach Rom. Und in Rom machte das komplette Bußprogramm der damaligen Zeit mit. Er rutscht auf den Knien die heilige Treppe am Lateran herauf, um letztlich Sündenvergebung für sich und für seine Verwandten und Mitbrüder zu erlangen. Und er bezahlt Geld, den sogenannten Ablass, der damals sehr populär war, damit seine verstorbenen Großeltern aus diesem Fegefeuer herauskommen. Das war sein Gottesbild. Das beschäftigte ihn, das prägte ihn. Und dieses beklemmende Gottesbild, das war in der Zeit von Luther sehr weit verbreitet. Menschen hatten Angst vor dieser himmlischen Strafe nach dem Tod. Und das schuf zur damaligen Zeit die Grundlage für einen sehr einträglichen Ablasshandel der Kirche, die damit sehr viel Geld verdiente und die sich hemmungslos der Ängste der Menschen bediente und eben bereicherte. Einer der erfolgreichsten Ablassprediger war damals der Dominikanermönch Johann Tetzel. Von ihm ist so ein Spruch überliefert, weil er war einer, der versprach, die schlimmsten Sünden in deinem Leben werden vergeben. Gott vergibt die schlimmsten Sünden, wenn, und dann kommt dieser berühmte Satz von ihm, sobald die Münz im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Du musst einfach dafür bezahlen, dann werden die schlimmsten Dinge vergeben. 1517, der Luther war längst Doktor der Theologie, was unser werter Manuel Schmid denn demnächst auch ist, Doktor der Theologie. Er lehrte an der Uni verschiedene Briefe aus dem Neuen Testament, hält Vorlesungen dort und dort. Und da wird berichtet, dass er ein einschneidendes Erlebnis hat. Beim Studium von der Bibel, beim Lesen von der Bibel. Den Text hat er schon zigmal gelesen. Aber es gibt einen Moment, wo alles verändert in seinem Leben. Es ist wie so ein Kairos, ein göttlicher Moment, wo man merkt, er ist jetzt gemeint. Und vielleicht bist du heute hier in der Kirche und es wird dein Moment nachher. Er liest Römer 1, Vers 16 und 17. Und Paulus schreibt dort, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, sie ist Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Leute, das war die gute Nachricht für den Luther. Das war die gute Mär, wo er auf einmal realisierte, hey, ich muss nicht dafür bezahlen, ich muss nicht irgendeine Treppe raufrutschen oder runterfallen oder sonst was, sondern Gott beschenkt mich. Und wenn ich das glaube, es ist alles gut zwischen Gott und mir. Es ist so, als würde Luther zum ersten Mal realisieren, dass Gott ihn anlächelt. Mit einem freundlichen Lächeln und nicht mit dem Zeigefinger zeigt, hey du, immer noch nicht alles in Ordnung. Sondern Gott auch wieder runterschaut und sagt, hey, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und das Lächeln Gottes auf einmal in seinem Leben entdeckt. Das hat ihn so beflügelt, Leute. Das lässt ihn nicht mehr kalt. Am 31. Oktober 1517 schlägt er dann die 95 Thesen an. In 2 Jahren wird ein großes Lutherjahr stattfinden im deutschsprachigen Kontext. Und ich hoffe sehr, dass in 2 Jahren viele den Gott entdecken, der uns zulächelt, der uns freundlich anschaut. Und das hat Luther damals bewegt wie nichts anderes. Und er hat gesagt, das muss irgendwo, das muss weitergehen.
Jetzt haben wir das Jahr 2015. 2015 schon. Und heute sitzen manche hier drin, die haben ein Bild von Gott wie einen Paragraphengott. Der Gott, der mit Geboten, Vorschriften, Verkehrsregeln, Verordnungen dir begegnet und sagt, tu dies, mach das nicht. Streng dich da mehr an, reiß dich da zusammen, sonst wird das aber nichts. Gott quasi als Oberschiedsrichter. Ab und zu zieht er die gelbe Karte und jeder hat Schiss vor der roten Karte. Und etliche laufen mit so einem Bild umher von Gott, der so richtet, primär richtet. Es stimmt, Gott, bei Gott ist 5 keine gerade Zahl. Aber das ist nicht das letzte Wort. Woher kommt das, dass manche so Mühe damit haben, einen Gott nicht nur vorzustellen, sondern ihn zu erleben, der zuerst mal dich freundlich anschaut und dir zulächelt und sagt, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Vor einiger Zeit mit einer Person gesprochen, die über ihre Kindheit so mit reflektiert hat und sagte, hey, look, ich weiß von meiner Kindheit, ich war noch so gut in der Schule. Ich kam mit 5,5 heim. Und die erste Nachricht war, ja, warum ist kein 6er? Ich weiß nicht, ob du so eine Geschichte mit dir rumträgst. Aber eins weiß ich. Ein Gutteil Leute, die sich mit Gott auseinandersetzen, denken zuerst an Paragraphen, an Gebote. Ich muss es richtig machen. Und heute möchte ich dir zusagen, wenn du so eine Person bist, dann gilt dir im Besonderen dieses Lied, was der Luther geschrieben hat. Dann gilt dir dieses Lied ganz besonders. In der 3. und 4. Strophe heißt es da, es ist der Herr Christ, unser Gott. Der will euch führen aus aller Not. Er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. Er bringt euch alle Seligkeit. Die Gott der Vater hat bereit, dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben, nun und ewiglich. Und in der 6. Strophe macht er weiter, sagt, des lasst uns alle fröhlich sein, weil er die Entdeckung gemacht hat, hey Leute, freut euch darüber, da ist ein Gott, der uns beschenkt, und fährt weiter und mit den Hirten gehen hinein zu sehen, was Gott uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt. Gott kommt zuerst und beschenkt dich an diesen Weihnachten. Und er beschenkt uns, er sagt, er wird einer von uns. Er sagt, ich komme zu euch und beschenke dich. Und das ist die Message zu Weihnachten. Es gibt im Englischen so einen tollen Ausdruck dafür. Unstoppable love and beauty. Nicht aufzuhaltende Liebe und Schönheit hat Gott dazu bewogen, zu uns zu kommen, einer von uns zu werden. Und dir zu zeigen, hey, ich habe dich geliebt, ich werde dich lieben und ich werde dich in aller Ewigkeit lieben, egal was ist. Du wirst mich nicht aufhalten. Unstoppable love and Schönheit. Leute, und das hat Luther verändert. Das hat ihn so verändert, dass er im Jahr 1522 in nur 11 Wochen, das ganze Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche übersetzte. Warum? Das müssen die Leute doch mitbekommen, dass da ein Gott ist, der uns liebt. Dass ein Gott ist, der uns beschenkt, allein aus Gnade, allein aus Liebe. Und das reicht. Ich muss nicht mehr dafür zahlen. Ich muss keine Treppe hochrutschen und so weiter und so fort. 12 Jahre später erscheint die erste Gesamtausgabe der Bibel in der deutschen Sprache. Und zwar in der Alltagssprache der damaligen Zeit, sodass die Leute auf einmal in ihrer Sprache verstanden, hey, Gott ist wirklich zu uns gekommen. Wir sind gerecht geworden aus Glaube, dass Gott uns beschenkt hat. Der guten Mehr bringe ich so viel, davon ich singen und sagen will. Und das war am Luther klar. Die gute Nachricht ist so gut, da will ich singen von. Und da will ich von erzählen. Und so wurde er zum Übersetzer. Ganz faktisch zum Übersetzer vom Griechischen dann ins Deutsche. Aber er wurde auch zum Übersetzer von so einer unstoppable love. Er wurde, man könnte auch sagen, zur damaligen Zeit, er wurde zu so einem Bänkelsänger, zu so einem Marktschreier. Und sagt, hey Leute, ich habe gute Nachricht. Ich gehe raus, möchte davon erzählen. Und ich glaube, er hat zutiefst das ernst genommen, was im Alten Testament Gott schon gefragt hat in Jesaja 8, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und Jesaja damals darauf antwortet, Herr, sende mich. Und ich glaube, Luther hat das ernst gemeint. Er sagt, ich bin der Typ. Gott involviert mich in seine unstoppable love and beauty Mission. Ich bin mit dabei.
und ich gehe hin und erzähle das. Der Paulus greift das später nochmal auf, indem er den Christen in Ephesus das schreibt, dass an sich jeder, der diesem Jesus nachfolgt, auch so ein Typ ist, so ein Bänkelsänger, so ein Marktschreier, eine Person ist, auf der ureigenste Weise bereit ist, das Evangelium zu verkünden. In Epheser 6, da heißt es, wir sind bereit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Leute, Schuhe braucht man, damit man sich auf den Weg macht. ICF, du, mach uns auf den Weg. Mach uns auf den Weg, so werden wir zu so Bänkelsängern von dieser unstoppable love Gottes, von dieser Schönheit Gottes, weil die rettet die Welt. Nicht die Zeigefinger, die es richtig machen, sondern die Schönheit und Liebe Gottes, die er dir und mir schenken will, die wird diese Welt rennen. Ihr kriegt am Ausgang heute alle, nicht nur die Frauen, sondern auch Männer. Stimmt doch, oder? Auch Männer kriegen heute was. Das neue One-Up, Christmas Edition. Leute, die Leute, die da mal mitgeschafft haben, so fantastisch, so tolle Texte da drin, so gut arrangiert, überlegt. Wisst ihr, das Beste ist ziemlich in der Mitte, wenn es in der Mitte aufschlagt, kommt diese Seite raus mit Christmas. Und da drauf ist so ein Flyer geklebt. Ich habe ihn schon abgerissen. Und diesen Flyer kannst du abnehmen. Du kannst ihn dir an der Küchenwand kleben, vor der Stirn kleben, wie auch immer. Sinnvoll wäre es, du würdest weitergeben. Das ist so die Idee davon. Und ich möchte dich heute Abend ein Stück herausfordern und die nächsten Minuten dafür Zeit gebe, ein bisschen nachzudenken. Zu meditieren, zu beten. Zum einen, ich glaube, Gott möchte dich heute Abend anlächeln. Und wenn du ein Mann oder Frau bist, der hier sitzt und sagt, hey, ich leide wirklich unter diesem Paragraphen und diesem Zeigefinger, es genügt nie. Mein Perfektionismus bringt mich immer wieder an Grenzen. Meine Geschichte bringt mich immer wieder dazu, dass ich Gott als diesen Richter nur betrachte. Dann gilt dir dieses Lied vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bringe dir gute Nachricht. Gott lächelt dir zu. Er lächelt dich an. Und er lächelt einmal dich an, um dir einfach zu sagen, hey, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich möchte dich beschenken. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Öffne dein Herz, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und zum anderen lächelt er dich an und sagt, hey, wer zum Bänkelsänger? Wen soll ich senden? Ja, dich. Geh du wieder hin, erzähl davon. Erzähl von dieser Liebe, von dieser Schönheit, die Gott uns schenkt. Und nutz die nächsten Minuten, einfach mal darüber einen Augenblick nachzudenken. Überlegen, wen, wer möchtest du diese Schönheit weitergeben in den nächsten Wochen und Tagen? Wen möchtest du einladen zu Christmas? Wer ist ein Mensch, wo du denkst, ja, ach, könnte Gott nur ihn noch anlächeln und er wird es mitbekommen. Und dann bete einen Moment für diese Person. Jesus, ich bin so dankbar, dass ich selbst das irgendwann mal entdecken durfte, dass Weihnachten mir gilt. Und dass das wirklich eine gute Nachricht ist, dass du zu uns gekommen bist. Dass du einer von uns geworden bist. Und ich bin so dankbar, dass du mir heute schon wieder zugelächelt hast und ich das ernst nehmen darf für mein Leben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, erfülle uns alle, als ganze Kirche, neu mit diesem Lächeln von unserem himmlischen Vater. Mach unser Herzen wirklich so wach und lebendig für Menschen, die dieses Lächeln noch nicht bekannt, noch nicht erlebt haben. Ich danke dir, dass wirklich uns nichts von deiner Liebe abhalten kann und abhalten wird. Und dass deine Schönheit diese Welt retten wird.